40 haben, oder? Mhm. Und heute ist der 10. Mhm. Geht schon?
Ja, das ist die ganze Zeit auch. Oh,
das ist nicht mehr. Johnny, das ist Florian.
Also nochmal schön.
Ja, willkommen bei den Biertauchern, Folge 143. Wir schreiben den 10. Februar 2014.
Das Sie Ganze mit Freunden. Biertaucher-Podcast?
Ja. Immer noch. Und, das Ganze, ja genau, ja, und jetzt auch noch. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur, Internetagentur aus Österreich.
Dem Internet.
Dem Internet aus Österreich.
Das. Astronaut?
Astronaut.
Gibt es in Österreich auch schon das Schlafnetz?
Ja, das wäre doch was.
Das wäre sehr gut, Programm.
Na bitte. Ja, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wer alle dabei ist, oder? Eigentlich, oder?
Sollte beim Prosten hat man das schon gehört, aber bitte.
Ja, machen wir nochmal die Runde, oder? Also mit dem Gregor.
Johnny.
Horst.
Und Florian.
So, jetzt bin ich zu viel. Jetzt sind wir alles da. Ja,
alles in Ordnung.
Tja, dann genau. Die rituellste aller meiner rituellen Fragen. Habt ihr was Gescheites erlebt oder was Tolles oder was Erzählenswertes?
Na, ja, ich hab ein Handy gekauft, aber nicht für mich. Da kann ich kurz erzählen, das ist Moto G von Motorola. Mhm. Dann in der, weiß nicht, Bitcoin-Community ist ein bisschen was passiert aktuell, aber das werden die Bitcoin auch erzählen noch.
Sehr gut.
Da gab es einen krassen Preissturz heute, glaube ich, war das.
Wirklich
war. Sehr gut, ich Bitcoins kaufen.
Naja, und, aber es ist wieder gestiegen, weil es war irgendein technische, also aufgrund eines angeblichen Fehlers, das viele Leute ernst genommen haben und ja, kann man was erzählen drüber.
Ja, interessant.
Kurz schon.
Genau.
Florian, du redest über...
Was? Ja, nein, Renten. Ich habe es geschafft, was einzukaufen beim Intersport. Mhm. Das daran lag, dass ich bis jetzt immer nur beim Eibel war, der jetzt nicht mehr Intersport ist. Was ich auch erst urspät gemerkt habe. Die sind ja seit letztem Jahr irgendwann, haben sie sich gelöst.
Okay.
Weil Eibel ist riesig, ich weiß nicht, wie die anderen Intersport-Filialen sind, weil es gibt ja sehr viele kleine Filialen.
Die Konklusion ist, du hast es geschafft, eine Sportjacke zu kaufen, oder?
Naja, eigentlich eine Regenjacke und eine Regenhose, das war so das...
Florian kauft Regenjacke.
Das war schon eine Herausforderung. Ich war eine halbe Stunde beim Eibel von allen Stockwerken durch und habe gesucht und es gab Regenhosen nur in XXL und 2XXL.
Ich habe da nichts dagegen, das ist voll okay, die Größen, die ich
und die passen mir leider nicht.
Oder dreimal?
Ja, vielleicht wenn zwei Leute reinquetschen. Intersport ist zu empfehlen. Bei der Schönbrunner Straße war ich bei dem. Mhm. Reingekommen, links geschaut, gesehen, gefragt mal, ja genau, den Bereich. So 2 Meter Jacken, da kann ich mir immer was aussuchen, habe mir was ausgesucht. Viertelstunde hatte ich alles.
Na?
So wie es sein soll. Ohne Stiegensteigen.
Immerhin. Was hast du erlebt, Horst?
Also, eine Ankündigung noch. Diese Bankomatkarten-App, die damals ja im Standard erwähnt worden ist, der Standard macht weiterhin Werbung für das Ganze, ohne mich zu informieren.
Ja, ich habe davon
hast mitbekommen.
Vom Harald habe ich es erfahren und habe danach.
Diese geschaut. Woche, ich wundere mich, weil plötzlich auf Google Plus sich mir so viele Leute followen. Also ich, das war wirklich.
John wird populär.
Nein, wirklich, plötzlich am Vormittag, ja. Ich meine nicht viel, also sagen wir, keine 20, 30 Leute, aber innerhalb eines Vormittags. Ja, und ich denke mir, das war noch nie so. Und keine Ahnung, was los ist.
Google Plus,
wendet
da niemand.
Ja, und jetzt habe ich glaube ich schon 130 oder so Follower.
Stark, Johnny.
Aber völlig aus dem Blauen heraus und dann hat sich herausgestellt, dass der Standard scheinbar einen zweiten Follow-up-Artikel geschrieben hat und mich sogar zitiert drinnen.
Sehr cool.
Laut Herr Zweng und so weiter, aber sie haben nie mit mir gesprochen.
Ist nicht autorisiert von mir.
Der Herr Zweng, den was Sie persönlich beim Podcast erleben können.
Nein, ich glaube, sie haben versucht, mich telefonisch zu erreichen, weil ich hatte eine Nummer, die ich in Abwesenheit, die ich nicht kannte, aber ich habe das Ende nicht bei mir gehabt und sie haben zumindest das zitiert, was ich auf Google Plus halt wiedergegeben habe. Aber und sie haben halt die Google Plus Seite verlinkt, direkt im Artikel.
Ja, passt, das hat ja auch.
Deswegen hat es nämlich.
Wir haben die ganzen Leute gleich.
Ja, passt. Schön. Ja, ich Werbung schalten müssen auf deiner Seite.
Ich habe sogar noch erlebt.
Oh,
wow. Wir erleben große Essenslieferungen.
Zur Kenntnis nochmal, der Florian isst gerade was Leckeres in der Zypresse.
Aber wir widersetzen uns dem Trend und fotografieren das Essen heute nicht.
Schade, genau,
ich habe kein Instagram-Account.
Ich habe ein Evernote-Food-Account. Ja, natürlich. Ich führe da, ich habe Tagebuch geführt. Bis vor einem halben Jahr.
Da
habe ich
schon gesprochen mal drüber.
Wenn ich kurz abschließen darf, die wichtigen Themen.
Ja.
Danke. Ich war beim Supertron-Veranstaltung über Sony and Indie Games. Und da war der Indie-Game-Developer-Betreuer von Konzern Sony, war in Wien, im Museumsquartier bei der Supertron-Vortragsreihe und hat einen bummvollen Raum Q, also waren sicher 60 Leute dort, hat er erklärt, wie man da, also warum man unbedingt für Sony Spiele entwickeln soll.
Okay.
Und wie er das macht, wenn die Leute zu ihm kommen und sagen, sie brauchen schneller Geld oder eine Entwicklungslizenz oder so etwas. Also, er hat Werbung dafür gemacht, dass sich sozusagen die Game-Industrie um Sony kümmern soll oder Sony als Plattform. Also er als Sony-Angestellter war überzeugt davon, dass Sony eine extrem gute Plattform ist, um Indie-Games zu publizieren. Aber ich erzähle dann nachher mehr das.
Ja. Mhm. Habe ich auch noch einen Einwurf zum Thema Sony? Was erzähle ich? Ich habe mir 4 Filme reingezogen.
Wow!
Ja, das hat sich jetzt angespart. Ich hatte ja von letzter Woche noch welche übrig. Das sind 3 von amerikanischen Regisseur Steven Soderbergh.
Genau, ja.
Und dann habe ich mir noch einen Klassiker, einen Science-Fiction-Klassiker aus den 70er Jahren angeschaut, Logan's Run.
Das kennt man.
Gott sei Dank. Ich noch nicht, muss ich gestehen.
Ja, Kulturlücke, Johnny, Kulturlücke.
Gut, okay. Lass mich gerne aufklären.
Mhm. So.
Ja, dann Florian ist außer Gefecht. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Johnny an, mit den nerdigsten News, Sie first.
Die nerdigsten News? Die nerdigsten News wären das zum Thema Bitcoin eigentlich.
Ja, aber Bitcoin kann
ich auch nicht verweisen. Ich verweise eigentlich auf den Bitcoin-Update-Podcast, die werden sicher auch was drüber bringen und können es sicher besser auch beschreiben.
Heute wieder ein kleines Inlet für uns, ein
Genau.
Also ich weiß nicht, ob die heute aufzeichnen, weil das Ganze ist, glaube ich, erst heute passiert. Aber ich
kann das hier wieder verschieben.
Ja, aber kann sein.
Ja. Ein bisschen Meta-Quatschen geht
auch immer. Wenn Sie das im Jahr 2015 hören, schauen Sie einfach in den Show-Notes nach.
Was war da los?
Wenig Meta, jetzt zum Inhalt. Also offensichtlich hatte Mt. Gox schon länger Probleme, dass sie auszahlen. Also angeblich, ich habe ja dort nicht Geld selber liegen.
Also Mt. Gox ist eine Bitcoins wieder in Dollar oder in einer
also Mt. Gox ist eine Handelsplattform und du kannst dort entweder Geld in Dollar liegen haben oder in Bitcoin liegen haben. Also du kannst entweder Dollar auszahlen oder Bitcoin auszahlen. Und sie haben scheinbar mit beiden Problemen gehabt.
Aha.
Schon länger, ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, ich habe es nur gehört. Und dadurch hat sich der Kurs auf Mt. Gox schon ein bisschen entfernt von den der anderen Börsen, weil sie quasi, man konnte also noch handeln.
Man hat praktisch gefunden, Mt. Gox ist schlecht und wer weiß, ob du dein Geld dort kriegst.
Ist natürlich hat es weniger Wert, wenn du das Geld nicht rausholen kannst. Kannst du drinnen herumspielen, hin und her wechseln und so, aber halt. Und heute kam, ich weiß nicht, ich habe es nur kurz, also jetzt vor dem Hergehen gesehen, das weiß nicht genau, wer die Quelle war, aber hat Mt. Gox halt ein Problem bekannt gegeben, sie können nicht auszahlen, weil es ein technisches Problem gibt mit Bitcoin, also dem Protokoll an sich. Und das ist dann halt so aufgefasst worden von einem, und auch von Medien aufgegriffen worden, es gibt ein technisches Problem mit Bitcoin, dem Protokoll an sich. Und
also alle, im Allgemeinen.
Das betrifft nicht nur Mt. Gox, sondern auch andere.
Das heißt, und das ist halt dann Bitcoin-Kurs eingebrochen.
Angeblich auf BTCe kurz, also gab es einen Trade, der sogar mit $100 war, aber ich habe gesehen, ich glaube jetzt bei $500 ist auf Bitstamp, glaube ich, gefallen. Aber ich habe es ein kurzes, also es ist ein deutlicher Knick nach unten und hat sich schon wieder erholt so ein bisschen. Aber prinzipiell ist es nur darum gegangen, dass man, wenn man eine Bitcoin-Transaktion macht, die sich nicht so tut mit einem Schlüssel, dann wird diese Transaktion ja geforwardet an alle anderen, bis halt ein Miner dann endlich meint. Und auf dem Weg dorthin kann jemand anders an der Transaktion noch was ändern. Aber er kann halt nichts, er kann nicht das ändern, was du kryptografisch, also er hat ja nicht deine Geheimnisse, aber er kann Dinge ändern, die keine Auswirkung haben. Also er kann
zum Beispiel, da ist eine
kleine Skriptsprache drinnen, er kann zum Beispiel unnötige Operationen dranhängen. Mhm. Also die also Transaktion. Genau, also die Transaktion macht dann dasselbe, sie überweist das Geld dorthin, wo du es möchtest, weil das kann es nicht ändern.
Ja.
Aber sie hat dann einen anderen Hash-Wert.
Also sie hat
andere Bytes.
Ja, nicht mehr sie sendet Bytes. Müll mit praktisch.
Ja, genau, aber das Geld landet dort, wo es hin soll. Ja. Und nur jetzt viele, also Mt. Gox hat einen Fehler gemacht in ihrer Implementierung, dass sie Transaktionen anhand dieses Hash-Werts identifizieren und sie finden die dann nicht und glauben, sie ist nicht passiert und schicken sie ein zweites Mal.
Mhm.
Und damit haben halt Leute betrogen scheinbar. Also sie zahlen das aus, die schicken die Transaktion ins Netz, dann durchsuchen sie die Blöcke, diese Transaktion ist nie in einem Block gelandet.
Mhm.
Also ich gebe es jetzt nur grob wieder, wie ich verstanden habe, aber ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden. Und daraufhin, das hat ausgereicht, um einen Kurssturz zu produzieren.
Ich habe es nicht mitgekriegt, ja. Weil sonst hätte ich mich jetzt ganz reich einkaufen können.
Leute, die das gewusst haben, dass es überhaupt kein, also es hat wirklich, ja, niemand kann dir deine Bitcoins klauen, niemand kann das Geld woanders hin überweisen, haben natürlich das genutzt und sich draufgestürzt.
Und gekauft.
Ich nicht, leider. Aber.
Ja, da sieht man, Wissen ist Macht. Ne?
Ja, genau. Also,
bitte? In wie viel ist der Kurs eingebrochen?
Ich glaube von...
Wenn du sagst auf 100 Euro, und
der war auf 500. Aber ja, wie viel hat er vorher?
Es war so 600, 700. Ja, also Dollar, nicht Euro, Dollar. Ja. Na, aber es war, glaube ich, nur ein kurzer Peak. Das war dann eine Minute später schon wieder auf 400, 300 oder so. Aber
das ist auch so ein wahnsinnig schneller Markt, irre.
Ja. Nein, man, prinzipiell gibt es schon, man merkt es jetzt deutlich niedriger noch, also es gibt schon einen deutlichen Spitz nach unten und halt die Verunsicherung, wie sehr das ist, wenn man da Wellen schlägt. Aber,
aber ja, spektakuläre Zeiten.
Ja, Bitcoin-Update hören, da hört man es vorher.
Genau.
Und offensichtlich tun momentan immer noch im Bitcoin-Netz einige Leute das bewusst machen, dass sie Transaktionen verändern.
Einfach um Angst und Panik zu erzeugen.
Weil nämlich, wenn du eine Transaktion schickst, die geht ja dann durch mehrere Nodes unter Umständen, bis sie bei einem Miner landet. Außer du schickst das direkt hin und man sieht dann, solche Transaktionen tauchen dann als doppelt auf. Also die gibt es dann plötzlich zweimal im Netz und die halt erst ankommt und einige Seiten monitoren so Double-Spend-Versuche, weil es schaut dann so aus, als würde jemand Double-Spend machen wollen, obwohl es dieselben Zieladressen hinschickt. Also irgendwie jemand spielt sich da mit dieser technischen, also Lücke, kann man nicht sagen.
Genau, wie da die Evolution funktioniert sozusagen im Real Life. Da gibt es jemanden, der was macht und sofort tun das Leute schon exploiten für irgendwelche kriminellen Sachen. Oder
gerade wo Geld auf dem Spiel ist, natürlich da sicherlich auch ein besonderer Anreiz drinnen.
Wie gesagt, exploiten, ja, es ist halt vielleicht nicht schön, aber es ist halt so vorgesehen. Also es wusste man, dass das so ist. Die haben einfach
Ja, ich kann eine kleine Technik-Story einwerfen. Mhm. Also Technik ist gut. Mozilla hat wieder hat von sich reden gemacht. Die haben nämlich verlautbart, dass sie einen eigenen Launcher für Android herausbringen möchten. Und die werden sie nicht ganz selbst programmieren, sondern da basiert auf einem Launcher, der jetzt noch in der geschlossenen Beta ist. Nennt sich Everything Me. Und ja. Damit wollen sie rauskommen. Und ich habe nur.
Das würde bedeuten, ich kann auf einem Mozilla-Phone Android-Apps installieren? Oder?
Nein. Es läuft anders. Der Launcher ist sowas wie dein Homescreen-Anzeiger. Also, wenn du dein Phone anmachst und deine Icons siehst, das ist sozusagen das Programm,
das ist der Launcher,
der das anzeigt. Und der so ein bisschen auf Android, genau, und der das Verhalten noch ein bisschen definiert, wie diese Oberfläche sich dann verhält. Also die Widgets, also solche Kacheln oder solche Sachen angezeigt werden.
Aber das ist eine Android-Sache.
Also ein Android-Programm.
Das ist ein Gnome für Android. Also
es ist eine Oberfläche. Also ich habe mir das Video angeschaut von Everything Me, was die im Sinn haben. Und die ist sehr suchenbasiert. Das heißt, das Phone versucht halt immer herauszufinden, was abhängig von deinem Ort und der Zeit, was du suchst, und dir dann schon Suchergebnisse auf deinem Homescreen anzuzeigen. Interessant aus zwei Gründen, finde ich. Also einerseits, einen eigenen Launcher zu programmieren, scheint mir jetzt aus Firefox oder könnte man argumentieren, unattraktiv. Ich meine, Facebook hat das auch versucht. Ich weiß nicht, wie viele große Erfolge sie damit eingefahren haben. Und Launcher, muss man ehrlich, wenn man im Market schaut, gibt es wie Sand am Meer. Also gibt es da zwei Aspekte. Erstens, diese lokal basierte Suche und dir die besten Ergebnisse rauszusuchen, ist sicherlich auch eine Frage des Vertrauens. Da könnte vielleicht Mozilla punkten, weil sie durchaus als Foundation in ihrem Mission Briefment drinnen haben, wir werden eure Daten halt nicht weitergeben. Da könnte man Vertrauen schenken. Und das andere, aber das ist ja auch noch eine ganz persönliche Theorie, die es mir ausbaldowert hat, vielleicht ziehen sie gar nicht mehr so auf die normalen Android-User, das spricht die, die sich das Phone kaufen und ein vorinstalliertes Android benutzen, sondern vielleicht einen größeren oder einen guten Launcher für Custom-ROMs anzubieten. Vielleicht, dass die das übernehmen und vielleicht dort irgendwie. Aber ich meine, es bietet sich ja an, man könnte ja, wenn man zum Beispiel CyanogenMod installiert, ist man ja nicht gleich von vornherein in der Google-Welt drinnen, weil zum Beispiel diese Google Gmail und die ganzen Sachen, die muss man ja als APK, also als Programm nachinstallieren. Wenn man jetzt ein Ziel hätte, vielleicht eine Distro, ein Custom-ROM rauszubringen, das zum Beispiel per Default schon den Firefox-Browser drauf hat, der sich dann besonders gut integriert in so einen eigenen Launcher, ergibt sich da vielleicht eher ein eigenes User-Gefühl oder eine eigene Umgebung, vielleicht wollen sie in diese
Richtung.
Nur
damit ich es jetzt richtig kapiere, also die Mozilla Foundation hat praktisch ein Android-Programm herausgebracht, mit dem du dein Android-Device, dass das dann Mozilla-mäßiger ausschaut.
Ja,
aber das hat jetzt nichts zu tun mit diesem Firefox OS oder
das mit dem. Ja, richtig, nein, das ist streng getrennt, das ist Android-Schiene, das hat nichts
zu tun. Also, du hast Firefox trotzdem nachher noch ein Android, nur es schaut halt Firefoxiger
aus. Genau, richtig. Okay. Nein, es ist nicht nur das Aussehen, es verändert sich auch das.
Es hat ein riesiges Suchfeld wahrscheinlich und so Zeugs.
So wie Google Now eigentlich, das erinnert mich auch an Google Now.
Ja,
das
ja, sind ja.
Also Vorschläge, wenn du was.
Es ist so das, man sieht ja nicht viel, das ist so ein 30-sekündiges Video oder so.
Okay.
Es arbeitet sehr viel, nicht, dass du das in ein Suchfeld eingibst, sondern dass du halt Widgets hast, also sprich solche Anzeigekacheln, die dir irgendwie dann schon die Informationen ohne eine aktive Suche anzeigen.
Mhm.
So etwas. Aber es geht sehr in Richtung Google Now, also die Verwandtschaft ist da nicht abzusprechen.
Man muss sagen, Google Now ist manchmal schon interessant, manchmal auch ein bisschen creepy.
Ja.
Also ich bin so aktiv bei mir und du hast am Desktop was gesucht.
Dauernd ausspioniert,
ne? Naja, du hast am Desktop was gesucht und plötzlich, es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen zum Finanzamt. Und ich denke, weil ich vorher eine Adresse rausgesucht habe, um einen Brief zu adressieren. Also nehmt ihr an, dass ich zum Finanzamt möchte und dann.
Das ist vor allem total undurchschaubar. Also ich kriege nicht viele Informationen angezeigt, meistens den Weg irgendwie zu meinem Elternhaus, also Wege, die ich oft fahre oder zu meiner Arbeit. Und dann aber, ich kann es nicht nachvollziehen, wann, weil wenn ich dann irgendwann mal an einem Sonntag zu Hause liege um 18 Uhr, dann wird es mir auf einmal
in der Arbeit gehen.
Wird mir viermal hintereinander die Information in Halbstundenabständen das gezeigt, dafür ist dann unter der Woche
wenn komplett stehen. Wenn du immer noch nicht in der Arbeit bist.
Wirklich, das ist ja bedenklich. Was will mir Google sagen? Naja.
Na, es läuft aber darauf hinaus, dass die Intelligenz maschinengesteuert uns Roboter nur noch die Gegend scheucht, dass du programmierst, was du machst, deine Arbeit.
Ich habe vergessen, ich kann ein bisschen was erzählen, was genau in das Thema reinpasst.
Okay.
Also ich habe eine Schulung gemacht, eine Java-Schulung, und da habe ich sehr interessante Leute geschult. Die haben in der Steiermark in so einem Werk gearbeitet, das Systeme für Logistikzentren baut.
Mhm.
Und als Kind, als Jugendlicher habe ich sehr viele so Science-Fiction-Romane gelesen, wo die Cyborgs gegen die Roboter, gegen die nur Menschen kämpfen und so, und wo man sich definiert, wie viel Anteil Chrom man schon im Körper hat, dann gehört man halt zu der einen Fraktion oder zur anderen. Und dann haben die mir erzählt, also die Logistikindustrie, also ich habe absolut nichts gewusst von, wie es in einem Logistikzentrum zugeht.
Ja.
Und die haben mir halt erzählt, ja, also da gibt es Firmen, die haben angefangen, dass sie so kleine Lampen machen, die dann in den Stellagen von diesen riesigen Lagern aufgestellt wurden, und dass jetzt der Lagerarbeiter sozusagen durch die Lampen so Blinklichter geführt wird, wo er sein Packerl jetzt holen soll oder sein Packerl hinstellen soll.
Mhm.
Das ist natürlich ein Computer mit Datenbank im Hintergrund, der weiß, wo welches Zeug steht. Und jetzt, das ist aber schon längst wieder unmodern, sondern jetzt ist es eigentlich eher so, dass du Google Glass-mäßig so eine Art Webcam aufsetzt.
Ja.
Und die tut dann mit dir durch irgendein Pieps oder durch, also Sound oder durch Optik, dich kommunizieren und führt dich dorthin, wo du hingehen sollst.
Ah, interessant.
Und das machen sie aber nicht mit Google Glass. Da haben sie gesagt, das wurde auch getestet, aber das hat irgendwie keine Akkuleistung und der hat nur 2 Stunden arbeiten können und dann war das Google Glass schon wieder weg. Und sondern sie haben jetzt irgendwie, also sie schnallen den Leuten einen Rucksack um, voll mit Batterien. Und ein riesiges Headset, und das nennen uns passenderweise das Aug, weil das ist so eine Art so Terminator-mäßiges, also über einem Aug so ein Visier, dass du wie ein Hightech-Soldat ausschaust, und das führt dich halt herum. Und ist so halbtransparent, also du siehst sowohl dann halt eingeblendete
Daten. Also wirklich so ein Head-Up-Display. Das
heißt, ja, du bist dann wieder volle Terminator und hast so Sachen, und das führt dich halt hin, wo du da jetzt hingehst. Wow. Das leuchtet dann das Regal auf und da steht ist auch...
tatsächlich sehr Science-Fiction-chick.
Genau, und sie haben auch irgendein ein Bedieninterface, was da mein Unterarm ist. Also, und ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, ich brauche das, und dann möchte ich durch die Stadt laufen und das Ding führt mich zum Gregor mit seinem Fadenkreuz. Target acquired. Und
also, ich kriege so Punkte, wenn ich ihn dann so abschieße. Gehst du die Straße, die BIM kommt und puch.
Genau. Jubels. Ja, ja. Na, aber extrem. Also, sagen wir so, die Industrie vercyborgt eigentlich rasend schnell.
Mhm. Und gerade die Logistik, wie man auch bei Amazon mitbekommen hat, das ist ja in der Kritik, weil es eben so unter Zeitdruck und so unter Stress passiert und da wieder wirklich optimiert, wie du sagst, ein blinkendes Licht nimmt man schneller wahr, spart da eine Sekunde Zeit und so weiter, und es wird immer weiter optimiert, bis der Mensch quasi wirklich nur mehr.
Ja, wobei bei Amazon, glaube ich, nicht mehr so viele Menschen da was machen, weil du hast deine automatischen Roboter, die Backerl aus dem Schlager holen, weil das ist riesig, das wäre ein Mensch auch zu langsam.
Aber was halt nicht geht, ist, dass man die individuellen Paketierungen, ist noch immer ein guter Teil Menschenarbeit, weil es einfach so...
Die kriegen das Zeug im Backen sein.
Genau, weil wenn du 10.000 Schachteln einpackst und alle gleich packst, zum Beispiel Schokoriegel, alle in dieselbe Schachtel, dann kannst du eine Anlage bauen, die das macht. Ja. Und dort ist das Problem, dass jeder Auftrag hat andere Produkte drin und deswegen musst du halt irgendwo... Und für Menschen ist es ja furchtbar ermüdende, also ich stelle mir das ja wahnsinnig arge Arbeit vor. Und solche Leute kriegen dann wahrscheinlich noch extrem wenig bezahlt, obwohl es eigentlich total anstrengend die Arbeit ist eigentlich. Also irgendwie läuft das nicht ganz.
Ja, so viel in der Logistik, da gibt es ja auch die Wagen, nur von allein rumfahren und alles zu dem Packadierer bringen und der sitzt nur auf seinem Platz und
schaut sich schon das richtige Packer, was er nehmen muss, optimiert darauf.
Das ist interessant von im SMZ Ost, glaube ich, in Wien, gibt es ja ein Kellergeschoss, das alle Gebäude dann verbindet, wo automatische Züge fahren.
Das SMZ Ost ist ein sozialmedizinisches
Krankenhaus, das Riesenkrankenhaus und also zweitgrößte
Wien. Da fahren
Medikamententransport und alles mögliche.
Was du halt so durchs...
Ein Patient kannst du noch nicht da reinlegen.
Ich weiß nicht. Ich war zum Glück nicht unten.
Jetzt haben sie sich auch die Leichenhalle gespart. Ne? Wirklich. Mit seinem Leichenzug.
Aber es ist, also du programmierst, wo das hin... Ja. Also ich hab's nur... Das
sind selber sein Weg. 1. März? Ich sag's, ja. Okay, aber du kannst gleich selber sagen. Wir sind live auf Sendung. Ja. Garib, was gibt es am 1. März in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien für ein besonderes Ereignis?
Im 1. März veranstalte mache ich einen kurdischen Abend. Mit Live-Musik, mit kulinarisch und Dokumentation über Kurden.
Sehr gut. Super.
Auf Deutsch. Sehr herzlich willkommen, natürlich.
Super. Ja. Dankeschön. Und die Live-Musik, die hat was an oder die ist so...
Spielt ihr live?
Nein, achso. Okay, ich dachte, da ist eine Tänzerin. Habe ich falsch gedacht.
Vertiefen wir lieber nicht.
Okay. Also kurdischer Abend, 1. März, Zypresse. Um Anmeldung ist für euch gebeten.
Mhm. Zu den Fuhrperken, also zu dieser Logistikgeschichte, fällt mir noch ein, da gibt es ja auch diese vollautomatisierten Fuhrperke bei Häfen.
Ja,
wo Lastwagen, glaube ich,
wirklich LKWs.
Voll wegrationalisiert.
Na, dort ist es gefährlich, das Gelände zu betreten, weil die Lastwagen, die überrollen dich. Der fährt seine Spuren, sie können sich nur gegenseitig ausweichen. Ist das, glaube ich, Hamburg oder einer der größten?
Rotterdam.
Einer der größten Containerhafen der Welt, glaube ich. Oder zumindest Europas, und die haben dort halt deutliche Effizienzsteigerung mit den ganzen Containertransporten. Und die haben wirklich so Containertransporte, also LKWs, die einen Container oben haben, und der weiß genau, zu welchem Schiff er muss, oder vom Schiff wieder zurück zum Verladestation, und der fährt da ganz alleine und weicht sich gegenseitig aus. Also die fahren nicht zusammen. Aber wenn du als Mensch oder irgendein anderes Hindernis reinstellst, da fahren sie halt einfach drüber.
In diesem Zusammenhang sei empfohlen, ich glaube, die zweite oder dritte Season von The Wire.
Ja.
Da geht es eigentlich nur um so
das Container. Das ist die zweite Staffel, ja.
Und auch eine sehr schöne Szene, also geht es um Baltimore, ist das,
Baltimore ist
Baltimore, ja. Und dann wird den Gewerkschaftlern dort halt ein Film gezeigt über Rotterdam, schon total, was total ohne Arbeiter funktioniert. Und
ganz ohne
Arbeiter, ja.
Gute Serie übrigens, kann man sehr empfehlen.
Zu deinem Argument jetzt, dass die sich gegenseitig ausweichen, also die Leute, die ich geschult habe, die haben erzählt, ja, das Auge, das zeigt auch den kürzesten Weg zu einem Regal, wo du hingehen musst, aber es zeigt auch einen Alternativweg, so am Boden sind dann so Pfeile eingeblendet sozusagen auf deinem Head-Up-Display, falls der Weg irgendwie blockiert ist, das ist praktisch ein Verkehrsleitsystem.
Das heißt, du bewegst dich in deiner eigenen Lagerhalle als Arbeiter?
Ja. Und
irgendwann, also das System geht davon aus, dass du selber nicht weißt, wie du
hinkommst. Nein, es zeigt ja, wie es am schnellsten dorthin
also
gehst.
Also natürlich,
nie wieder zurück.
Genau. Weil ich stelle mir gerade so vor, dieses Phänomen gibt es ja wirklich, zumindest beobachte ich es bei mir selber beim Autofahren mit Navi, dass man sich Routen nicht mehr merkt, wenn man sie nur mit Navi fährt. Ja. Oder zumindest viel länger braucht. Ja, genau, man verblödet total. Früher ist in Wien, ich habe auf der Karte rausgeguckt, wo du hin musst.
Das ist ein schöner Ausdruck dafür, die Digitaldemenz.
Cooles Wort, aber das passt ziemlich sehr gut, glaube ich. Oder unser Gehirn ist gewohnt, Dinge, die es weiß, ist erledigt wer anders, gleich mal nichts zu machen.
Zahlt sich nicht aus.
Aber zum Beispiel Kalender. Also wenn du keinen Kalender hast, dann... Ich hatte wirklich lange Zeit, am Beginn meines Studiums, keinen Kalender, auch keinen Papierkalender und habe sehr viel damit und eigentlich keine wichtigen Termine vergessen.
Gemerkt, ja.
Jetzt habe ich absolut, irgendwas war morgen, haben wir es vor einer Stunde
Google gesteuert.
Weil sobald ich es ins Handy eingetragen habe, weiß man hier und sagt, das können wir vergessen.
Telefonnummern auch.
Also, ja, das hat man früher auswendig gewusst.
Ausgelagert, fertig.
und auf keinen Absturz hoffen.
Ja. Abschluss zu den Lagerarbeitern noch, also die gehen rein und irgendwie, ich habe manchmal so Videos gesehen im Internet, dass so über Biochips oder biologisch Schnittstellen, also Cyber-Schnittstellen, wo sie halt versuchen, so einen Chip auf so eine Heuschrecke drauf zu tun und, oder so eine Kakerlake und die dann fernsteuern. Also die kriegt halt so
mit einem Kickstarter-Projekt.
Gibt's eh, ja. Und im Prinzip ist das, was da passiert jetzt ja, in diesem Logistikzentrum, der Arbeiter ist ja auch voll computergesteuert. Das heißt, das Cyborg-Interface braucht ihn nur noch als billiges Mobilsystem. Ne? Und wie du vorhin gesagt hast, ist es halt schwieriger, einen Roboter auf verschiedene Tätigkeiten zu programmieren, die nicht immer gleichbleibend sind. Aber sonst ist der Mensch da schon voll weg. Und eigentlich gehorcht er da jetzt Maschinenbefehlen und du kannst eigentlich einen Menschen damit programmieren. Ne? Also wenn du,
ja,
sagst, lauf dorthin und
es sagt, klingt dramatisch, es ist mir ja, die Wochen laufend Maschinenbefehlen, selbst wenn wir bei einer Ampel stehen bleiben. Also.
Ja, das sind sowieso. Aber die früheren scientifischen Herren-Menschen-Fantasie.
Ich bin und bleib nicht stehen.
So nicht Maschinen.
Die Maschinen können mich mal. Sprachs und hört dann immer die Reife.
Ja, steht auf dem
Grabstein.
So viel dazu.
Mhm. Aber stimmt, wie eng man das sieht oder wie weit, also mit sich selber halt, ist man selber noch Sklave oder schon.
Ja, ein ganz kleines Flankerl kann ich das auch, keine lange Geschichte, die, nur weil es mir heute aufgefallen ist. Die Statistik Austria hat ein Pilotprojekt gestartet und möchte ein Open Data Portal irgendwie zugänglich machen. Hat jetzt die ersten Test-Datensätze rausgegeben und die Datensätze werden unter der Creative Commons Lizenz herausgegeben. Ja, das darf man auch irgendwie weiterverwenden und kommerziellen Zwecken auch weiterverwenden. Also kann man eigentlich nur begrüßen.
Das zerstört meine Theorie, dass du gute Nachrichten bringst, wenn du ein sauberes Hemd anhast.
Ja, diese Theorie ist damit
falsifiziert.
Also ich habe etwas Wesentliches versäumt, den historischen Moment kriegen, ein Hemd zu sehen.
Ja, bin nicht wiedererkannt,
das ist ein blaues Hemd. Wärst du noch früher gekommen, hättest du mich sogar noch mit Krawatte erlebt.
Aber, das nächste Mal wieder in 3 Jahren.
Ja. Gleich notieren den Kalender. Ja.
So, das war's. Also das war's nicht, aber von dieser Geschichte.
Ja. Du hast ein neues Handy gekauft,
ja,
hast du
gesagt. Kann ich kurz erzählen. Also ich war auf der Suche nach einem Smartphone, einem aktuellen, für ein Familienmitglied. Und habe mir so umgeschaut und habe jetzt erstaunlicherweise festgestellt, dass man schon sehr billig Android-Geräte kaufen kann. Und zwar das Moto G von Motorola.
Moto G, also Moto G.
Moto G, genau. Okay. Ja, von Motorola war ja bis vor kurzem Teil von Google, also die haben es gekauft gehabt und das ist eins dieser Geräte, das in der Zeit rausgekommen ist. Und das gibt es in 2 Varianten.
Motorola ist jetzt nicht nur Teil
von Google? Jetzt haben sie das verkauft an Lenovo vor kurzem.
Ja, zumindest wenigen.
Das war vor 2 Wochen in der Geschichte, oder?
Genau, die Hardware-Sparte, also die Produktion und die Hardware-Sparte an Lenovo, aber das Patent-Arsenal haben sie sich behalten. Aus dem Grund haben sie das vermutlich gekauft.
Damals. Ja, das war die Vermutung.
Genau, aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, er hat ein, 2 Tage halt nur ein bisschen eingerichtet und selbst getestet, also nicht wirklich im
täglichen Betrieb. Und dann ist Android drauf und man kann es streicheln und
es ist halt kein Nexus-Gerät, also das Android schaut sehr unmodifiziert aus, also nicht irgendwie so überfrachtet mit irgendwas, sondern wirklich schaut aus wie ein schönes, sauberes Plain, also original Android, in der aktuellsten Version 4.4.2 und das Ding hat, ich glaube, sogar ein Quad-Core, 1 GB RAM. Und kostet in der kleinen Variante 169 Euro und in der großen 199 Euro.
Das unterscheidet sich dann durch einen
Nur Speicherplatz, nur mehr Platz. Es hat nämlich leider keinen SD-Karten-Slot, weil man kann den Speicher nicht erweitern. Also da haben wir dann die größere Variante genommen. Aber also so im Großen und Ganzen muss ich sagen, auf Anhieb finde ich momentan.
Das auch gezeigt, das war relativ schneller so bei manchen Sachen als unsere.
Es ist ähnlich wie beim PC, denke ich mal mittlerweile. Ich bin ja auch kein Spieler, also ein PC. Deswegen meine PCs sind alle schon alt und trotzdem sind sie super schnell und toll. Also mein Einziger war halt SSD überall und viel RAM, aber ansonsten sind meine CPUs alle nicht von gestern, also nicht von heute. Und irgendwie ist jetzt diese Zeit gekommen, wo es nicht mehr notwendig ist, alle 2 Jahre ein neues, schnelleres System, wie es halt vor 10 Jahren war. Weil so für meine Office-Tasks und Programmieraufgaben sind die Dinge immer noch gut genug. Und beim Handy habe ich jetzt auch so einen Punkt erreicht, wo man denkt, es gibt das Nexus 5 und keine Ahnung was, aber ich habe noch nichts, was mich stört an dem Gerät. Also am Nexus
4 und am Moto Ich könnte da drauf ein Cyano Game Mod installieren, wenn ich will.
Ich habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber ich nehme es mal stark an. Bin mir sogar sehr sicher, weil nämlich der Bootloader ist gesperrt, wenn man es kauft, aber man kann es ganz einfach entsperren. Da gibt es auf der Motorola-Webseite, man gibt einen Code ein, den man vom Handy bekommt, dann bekommt man einen Entsperrcode, da gibt man am Handy über Fastboot wieder ein und dann ist der Bootloader entsperrt und dann kann man ein eigenes Recovery installieren oder routen und alles.
Also das heißt, ich kann auch F-Droid und das freie Repository drauf tun.
Aber F-Droid brauchst du ja nicht routen oder sonst.
Also ja, das kann ich auch direkt so machen. Ja, ich habe ein voll funktionsfähiges Android ohne Einschränkung, ohne extra Werbezeugs drauf. Das ist eine coole Sache.
Also ich höre einige Technik-Podcasts und dazu durchgehend gute Rezensionen
bekommen. Muss sagen, das vor, Google und so war eins, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis gab es eigentlich gar keine Frage, was ich mir kaufe, weil es einfach das Beste war. Und Stichwort F-Droid, ist mir auch was eingefallen, habe ich auch was erlebt. Und vor allem, da muss ich noch was tun auch. Und zwar, ich habe letztens einen User, hat sich gemeldet, der meine App verwendet, diese Bankomatkarten-App, und behauptet hat, er hat die App installiert und seitdem stürzt sein ganzes Handy ab. Und zwar nur durch die Tatsache, dass die App installiert ist. Und dass der eben, man kriegt dann manchmal so Reports, denkt man, ja, sicher. Kann nicht sein, also ich habe keine Rechte, es ist keine Root-App und so weiter, also was kann die App schon machen. Ja? Und dann haben wir halt das, der hat sich mich auf WhatsApp gemeldet, das war sehr interessant, das ist ja sehr Echtzeitkommunikation dann. Ja? Und also ich habe mich dann wirklich darauf einlassen und habe dann vor ein bisschen unbedarft, aber erklärt, wie man locker zu macht. Und schlussendlich bin drauf gekommen, er hat recht. Sobald er meine App installiert hat, stürzt bei ihm der Launcher ab, also nicht sein Handy auf ihm, also das User das Handy, aber der Launcher stirbt nämlich. Ja. Und bis ich festgestellt habe, er hat mir nämlich dann genau den Test geschickt, dass das Icon defekt ist in seiner Installation. Also irgendwie hat das Icon den Launcher zum Absturz gebracht.
Interessant, ja.
Und dann haben wir eingegrenzt, habe ich gemerkt, bis ich drauf gekommen bin, er hat das nicht aus dem Google Play Store installiert, sondern aus F-Droid installiert. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass meine App in F-Droid ist. Ja.
Das ist auch interessant, ja.
Aber nur, das, ich habe sie ja unter GPL veröffentlicht.
Ja, das hat mir noch
reingestellt. Ist auf GitHub ja frei verfügbar, also es steht jedem frei, das ist ja völlig in Ordnung. Nur, was ich halt nicht bedacht habe, ist, ich hatte ja ganz am Anfang ein nicht freies Icon in der App. Da habe ich ja damals sehr, sehr rasch dann reagiert und bis dann bekannt wurde, habe das Icon halt ausgetauscht. Und da ich ja grafisch furchtbar unbegabt bin, habe ich es ein bisschen probiert und dann aufgegeben und dann habe ich ein Icon gekauft. Also da gibt es so diverse Seiten, wo man Icons so damals, keine Ahnung, $1 oder so oder $2 gekostet.
Ja.
Mit der Lizenz, dass ich halt nicht weitergeben darf. Also nichts. Deswegen habe ich es in GitHub, in der Lizenz, ist das Icon nicht inkludiert. Das heißt, der Mensch, der dann mein Projekt genommen hat und in F-Droid gestellt hat, hat das Icon einfach durch eine 0-Byte-Datei ersetzt.
Das ist der 0-Byte-Icon.
Ja, genau. Was den meisten Launchern, zum Beispiel bei mir auf dem Nexus 4, macht das gar nichts. Der zeigt halt einfach das Standard grünen Androiden an. Nur halt manche Launcher von irgendwelchen, keine Ahnung, was das war, also HTC, weiß nicht genau, die stürzen halt dann ab.
Ja.
Aber ich habe
dann noch gar kein Icon, wäre das theoretisch möglich?
Nein, du musst eine, also dieses Metafeld ist vorgesehen. Du kannst ein transparentes Icon, also ein PNG, was
nur transparent ein ist. Ein Pixel transparent.
Oder ganz transparent, dann ist es unsichtbar, aber du musst dann zumindest eine Datei angeben.
Bitte doppelklicken Sie das unsichtbare Icon.
Und, aber ich habe dann kennengelernt, wie F-Droid funktioniert, weil ich kenne Google Play und ich muss sagen, Schande über mich, dass ich eigentlich, ich mache eine App GPL und stelle es nicht in F-Droid rein.
Das hat ja die Community für dich erledigt.
Ja, also das, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, das ist wirklich furchtbar. Und, aber das Ganze, wie F-Droid funktioniert, bei Google Play habe ich meinen Account, wo ich was hochlade. F-Droid ist so, das Ganze liegt in einem Git-Repository, nicht bei GitHub, sondern
Gitorios.
Oder ist es andere? Nein, nicht Gitorios ist, glaube ich. Gitbucket ist nicht.
Das ist wahrscheinlich ein
Gitorios. Das heißt, und da drinnen liegen die bauen ja alles auf einem eigenen Bildserver, also damit sie sicherstellen, dass das, was du runterladest, genau dem Quellcode entspricht, also nicht irgendein APK. Und du, wenn du etwas reinstellen möchtest, machst du einfach, klonst es einfach, fügst deine Sachen in dieses Bildfile hinzu. Gibt's dann, also nicht den Source Code, sondern nur den Link, die haben so Bildfiles, wo du automatisch, der holt es automatisch aus dem Git oder aus dem SVN oder wo halt das Projekt liegt. Unterstützen mehrere verschiedenste Arten von Sachen oder von mir ist auch ein Download, der entpackt das, bildet das, macht es ganz automatisch.
Das wird sogar auf der Seite gebildet.
Wird dort gebildet und wenn du das einfügen willst, machst du einfach nur, du änderst das, machst dann einen Pull-Request, die nehmen das auf und das ist drin. Und ganz einfach geht das. Und jemand anders kann es auch machen. Also es muss nicht der Owner sein. Die, ja, die checken nur dann inhaltlich, passt das, aha, ja, ist GPL-Lizenz, ist okay. Mhm. Und der hat in diesem Pre-Build-Skript da einfach nur drin gehabt, dass er das Icon, das nicht freie Icon, einfach mit Touch, also zuerst löscht und dann mit Touch neu anlegt, also null weiter Teil. Und so ist es passiert. Und ja, jetzt muss ich Icon, ich habe dann noch einen neuen Pull-Request gemacht, dass ich es kurz rausnehme aus, wieder aus F-Droid, weil nämlich sonst bekomme ich halt mehrere Fehlermeldungen.
Gibt es für solche Zwecke eigentlich kein Default Android, ist dieser Platzhalter-Icon?
Genau. Oh ja, das gibt es eh. Also das könnte ich ganz einfach reinnehmen. Und, ja. Oder ich könnte das selber auch eins machen, aber wenn ich es könnte. Es gibt ja auch sehr viele freie Icons, muss man auch sagen, die
kann ich auch einen Clipart nehmen oder so.
Genau, also Lizenz erlaubt zu machen. Aber worauf ich hinaus wollte, es ist ganz einfach, dort was reinzustellen selber und als Entwickler nicht Angst haben, wenn man sich nicht. Geht ganz einfach. Und die Leute sind sehr nett. Wenn man was nicht weiß, wie es geht, hat man sofort eine Antwort dort.
Es ist noch nicht so ähnlich wie das OBS. Also es gibt für Migo, Maemo und Sailfish jetzt, ist es auf einem Open Build Service. Das heißt, man lädt dort auch einfach ein Target-Set mit seinem Source-Code drauf, ein File, ein Spec-File, ein ganz normales, wie man RPMs baut. Wo dann drin steht, wie das Ding heißt, was er baut und was er ausführt. Das sind meistens ein paar Befehle und dann baut er das auch am Server und hast automatisch ein RPM-Repository.
Die haben so ein eigenes Format halt so definiert, wie so Metainformationen, die du einträgst. Das ist das Einzige, was schwierig ist. Man muss sich einmal anschauen, wie dieses Build-Description-File auszusehen hat, kann damit
das,
er weiß.
Und kann das Vim auch? Ich bin drauf gekommen, die Grümmel-Config von Vim kann Spec-Files automatisch, wenn man sagt, irgendwie Pfeilname.spec, haut er die automatisch ein Template rein.
Wirklich?
Das hat mich echt gewundert.
Schönen Configs.
Ja.
Die haben es heraus. Aber apropos Phone noch, wie geht's denn mit deinem Phone jetzt, mit deinem Jolla-Phone?
Genau. Ja, es geht noch immer.
Ja, es geht noch immer. Geht es immer gut oder geht's?
Es war noch
immer. Wie fühlt man sich als Jolla-User?
Ja, also.
Fremde Leute bitten dich um Untergabe oder darf ich mal dein Handy streicheln?
Ja, so? Immer. Jeden Tag. Also, naja, außerhalb von der FOSDEM ist man halt mehr so einer der wenigen. Auf der FOSDEM sind extrem viele Leute mit Jolla rumgelaufen, auch die Jolla-Entwickler selber überall.
Apropos, uns fehlt noch dein FOSDEM-Rückblick.
Oh, mein FOSDEM-Rückblick.
Haben wir Zeit, oder?
Ja, klar, wir haben auf jeden Fall Zeit, aber das Jolla-Phone fertig erzählt.
Das passt nicht zu FOSDEM, weil das letzte Update ist rausgekommen, genau, weil sie gemeint haben, es kommt im Jänner, sie haben nicht gesagt, welchen Tag, und es kam dann genau am Abend vom 31. Jänner. Adler. Kam eben ganz, ganz am Schluss, genau einen Tag vor der FOSDEM haben sie noch schnell released, das zweite große Update. Und das hat Changelogs gehabt von, weiß nicht, 2 oder 4 Seiten mit Bugfixes und allem Möglichen.
Okay.
Es sind noch immer einige Bugs drin. Es sind neue dazugekommen.
Wie so ist mit den Updates?
Ja. Aber grundsätzlich, ja, es tut. Also die Standard-Apps könnten mehr Features haben.
Und tut sich was an den Apps-Anzahl? Hat sich da schon das Ding welche neuen? Gibt es ein App der Woche oder so?
Nein, also der offizielle Store habe ich jetzt länger nicht durchgeschaut. Am Anfang sind da täglich ein paar Apps dazugekommen teilweise. Jetzt schaue ich ihn wieder auf dem Warehouse, das ist ein alternativer Store.
Okay.
Was das Problem habe, ich habe jetzt auch schon was gepackaged und in dem reingehaut. Das Problem dort ist, dass man dort Binary-Pakete hochlädt, was halt
ist
nicht halt wie bei F-Droid, dass man wirklich vom Source baut.
Sondern da kann man halt auch Sachen unterschieben.
Genau, man kann eigentlich alles reinhauen.
Ja. Aber also der Default-Store ist also ein russischer Store, der drauf ist?
Oder? Nein, das ist nur der Default-Android-Store, das ist der Yandex.
Ah, genau, der
Android-Store. Der ist echt furchtbar, aber ich glaube, das ist normal bei Android-Stores.
Aber so als Yandex-User hast du jetzt im täglichen Gebrauch irgendwas vermisst oder dich über irgendwas geärgert, über fehlende Karten oder irgendwie?
Nicht wirklich, ich habe momentan, bei der FOSDEM zum Beispiel, habe ich hin und wieder navigiert über dieses AntNav, halt so ein Android-Ding. Das rendert direkt am Handy über die OSM-Karten, was extrem lahm ist, aber man hat Offline-Karten, die klein sind, immerhin. Weil leider gibt es keine Offline-Maps von Haus aus. Es gab es im N9, gab es halt die Nokia-Maps, die waren schon mit Offline-Karten. Genau, und jetzt haben sie halt die Here Maps, ist halt auch wieder Nokia, aber ohne Offline-Karten. Leider.
Eine interessante Geschichte habe ich noch gehört. Die haben die Leute, die das Phone bauen, haben heute oder letzte Woche die Spezifikation für dieses Konzept der Second Half rausgebracht.
Ja, das war irgendwann letzte Woche, ist schon ein paar Tage. Habe ich mir kurz angeschaut. Es gibt ja diese Plattform Together. Das ist so ähnlich wie ein Stack Overflow, wo halt die Leute irgendwie Fragen stellen, Antworten kriegen, Kommentare und voten können. Und da ist halt für die Community, dass sie irgendwie Bug-Reports, Feature-Requests und alle möglichen Sachen reinhauen. Da gibt es auch schon was für die Spezifikation eben, wo sie gesagt haben, wo halt die Fehler drin sind, was man noch so gerne hätte. Und ich glaube, nicht einmal einen Tag später hat sich ein Entwickler gemeldet und hat alle bis auf einen Punkt von diesen Bugs mal gefixt und eine neue Version hochgeladen. Das letzte war irgendeine Benennung, weil sie so ein historisch gewachsene Benennung, wie sie Ambience einmal mit E und einmal mit A schreiben oder so. Ah, okay. Was beides korrekt ist, aber sehr komisch ausschaut. Ja, und es gibt eben auch das 3D-File, das kann man auch direkt im Blender anschauen. Ich habe mir schon angeschaut, wie das so ist. Wir planen ja auch, dass wir selbst ein Backcover drucken, weil es ein bisschen dicker ist. Mhm. Wir müssen nur schauen, wie wir das mit einem NFC-Chip machen, weil ich weiß nicht, welche da gehen, aber man braucht irgendwas mit ID nur. Ja. Weil man kann ja zu jedem Hardware-Backcover noch irgendwelche Styles und Apps oder was auch immer dazu binden. Das heißt, man verkauft jemandem ein Backcover, wo ein riesen Akku-Pack und ein Höhenmesser drin ist oder so und verkauft Bergkarten, App ist automatisch dabei oder sowas. Das heißt, man haut es drauf und es geht. Und es geht jetzt eben mit dem letzten Update wirklich, weil es gab so einen schönen Bug, wenn man den Cover drauf hatte, dass er trotzdem NFC ständig eingeschalten hatte und der Akku sehr schnell leer wurde. Das wurde jetzt auch gefixt. Und es gibt eben auch jetzt zwei neue Covers. Ein, ich glaube, türkises Cyan, so wie das N9 war, und ein wirklich ganz schwarzes Backcover. Die kosten jetzt leider 30 Euro, was ich, ja, das etwas viel finde.
Welche ohne eigene Funktion?
Die haben eigentlich nur ein eigenes Theme und sonst nichts. Es ist leider noch nicht viel mehr. Es gibt aber schon einen Wireless Charger. Wurde schon testweise gebaut.
Nice. Das ist ja schön.
Wenn man draufklippt und drauflegt und passt.
Ja. Ich meine, das mit dem Theme ist auch eine gute Idee. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass es auf der Mietfallstraße schon einen eigenen Automaten gibt für iPhone-Covers. Ich meine, anscheinend ein funktionierendes Geschäftskonzept, schöne Cover zu verkaufen.
Ja.
Kann man so sagen. Alles ist erlaubt, dass das Geschäft dann kurbelt.
Dann würde ich sagen, prosten wir mal mit dem Zweitbier.
Ich mal einschenken.
Prost.
Das ist ja nur ein Fake-Bier.
Mir fällt auf, du hast heute noch nicht so einen unverständlichen technischen Begriff beim Prosten gesagt.
Stimmt. Open Data wollte ich sagen, aber ich habe es dann gelassen. Open Data ist nicht so unverständlich. Aber ist es meistens unverständlich? Ganz klar.
Nein.
Kann schon sein. Wenn man schon ein bisschen Metasprech anschaut, meistens schaue ich dann einfach irgendwie auf die Themenliste und dann wird es einer dieser Begriffe. Ist gar nicht so schwer, dazu zu schauen. Braucht man keinen Sherlock dazu.
Ja, und jetzt lenke endlich einmal ich gescheit vom Thema ab. Florian, bitte erzähl doch deine Eindrücke von der FOSDEM.
Okay, ja, dieses Jahr FOSDEM war mehr auf Talks konzentriert. Die letzten Male war ich vielleicht in zwei Talks oder so.
Hast du nur genetzwerkt und gesocialized?
Genau. Mehr Socializing, weniger Talks. Dieses Jahr habe ich mich mal auf Talks ankommen lassen, was mehr oder weniger gut geklappt hat, weil einige Talks waren einfach überfüllt. Dann wieder mehr...
Ziemlich viele.
Ja, also alle kleinen Dev-Rooms waren eigentlich ständig überfüllt. Ich habe es dann im Internet of Things Dev-Room, wo ich eigentlich die Großteil der Talks anschauen wollte, habe ich genau einen nachher gesehen. Das war leider.
Auch aus Sauerstoffmangel raus, oder?
Naja, danach war irgendeiner, der mich nicht so interessiert hat, einer der wenigen. Und es war der einzige Vortrag, der hat mich mäßig interessiert, das ging so, aber jetzt nicht so wichtig. Das war der XMPP für Internet of Things Talk, wie man über das Jabber-Protokoll, also XMPP, zwischen Sensoren und allen möglichen Sachen kommunizieren kann. Das heißt, du kannst über den Chat sagen, du erlaubst jetzt diesem Jabber-Account, dass er dir das Licht einschaltet. Oder deinen Temperatursensor misst.
Cool. Kann ich mir einen Chatbot schreiben, der dann meine...
Und sowas gibt es eigentlich auch schon integriert in OpenHub zum Beispiel. In OpenHub gibt es Jabber-Integration, dass du mit deiner Installation reden kannst. Ich weiß nicht, wie gut da die Permission-Things sind, dass du wirklich nur einzelne Sensoren einzelnen Leuten zur Verfügung stellst.
Das heißt, wir haben jetzt dann endlich diese Aufzüge, die reden können, wie beim Douglas Adams in Hitchhiker's Guide to the Galaxy, was du mit ihnen diskutieren kannst. Ja, ich will in den zweiten Stock. Wollen sie nicht doch ins Erdgeschoss? Auf jeden Fall eine gute
Idee. Oder die sehr freundlichen Türen.
Genau, ja. Eine Ehre, es mich für sie
zu schließen. Ja, ob das so gut ist. Gute Sache. Ja, ansonsten.
Ich habe mal bleich gesehen, wie du in einen Python-Talk rein wolltest, aus dem ich gerade rausgestolpert bin.
Ah, genau, ja, das hat sich dann auch nicht ausgezahlt.
Und da hast du auch schon so ausgeschaut, als hast du 3 Tage nicht geschlafen. Und
der Python-Talk, das war am Sonntag, oder?
Ja.
Ja. Da habe ich 2 Nächte davor fast nicht geschlafen. Ja, aber es war an sich sehr cool. Das
Bier extrem gut ist. Also.
Ja, extrem gut und teilweise sehr stark.
Ja, also ich hab's zusammengebracht, glaube ich, 1 Stunde an einem Seidel zu trinken. 0,3 Liter, aber das hat 18% gehabt.
Das ist 18, nee. Ja. Die meisten 12 ist nein, das Maximum.
Das war ein Left Triple. Das
ja, aber die haben 12 normal.
War das 12?
8 bis 12 sind so die starken.
Irgendwas war mit 18 stand drauf. Vielleicht war es die Stammwürze.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Also die sehr, haben normal so noch unter 10, aber es reicht. Ist schon stärker als bei uns.
Du fühlst dich wie beim Weintrinken.
Halt. Und die gibt's halt auch so in 0,7er Flaschen.
Ja. Ah, okay.
Das ist also 0,7er Flasche, 12%ig.
Aber ein Bier bitte.
Auf ein Bier bitte.
Nur noch ein Bier.
Nein, da wird der Bier-Podcast noch anders gehen. Oh.
Genialerweise, was in Wien ja überhaupt nicht Standard ist, in den guten Bierlokalen in Brüssel kriegst du Pommes frites.
Okay, überall wo Fritz.
Das hatten wir sogar schon mal in einem Viertelhofer-Podcast besprochen, kann ich mich nämlich erinnern.
Die haben es mit Pommes frites, das ist so das Nationalgericht.
Die haben dort den eigenen verchromten Pommes frites-Stanitzel-Halter am Tisch. Also der Kellner serviert einen Stanitzel Pommes frites. Also Fritz, sorry, die sind extrem dick, das sind viermal so dick wie unsere Pommes frites. Und so einen kleinen, wie soll ich das sagen, so einen Ring eigentlich, in den er das Stanitzel reintut. So wie ein
und der Stanitzel selber ist auch verkrummt, oder was?
Nein, der Stanitzel ist auf Papier, wie ich es gehört. Aber du hast
Privatstanitzel mit
drin
oder so.
Ja, nein, das ist einfach du.
Ja, aber sie zelebrieren halt auch. Das ist so wie ein Bier. Wenn du in manchen Lokalen, wenn du ein Bier bestellst, dann kommt da mit mehreren Bierflaschen halt für jede Person und mit eigenen Klassen. Halt für jedes passende Bier, die auch cooler ausschauen als bei uns, und schenkt jedem das extrem sorgfältig ein und zelebriert einmal das Einschenken. Das dauert dann halt gleich mal dreimal so lange wie bei uns, wenn er einfach so reinleert.
Einfach mehr Bierkultur dort.
Also, und viel mehr verschiedenes eigentlich.
Ja. Also ich muss sagen, sehr begeistert von
Belgien. In Wien ist dann das Känguru.
Genau, da gibt es auch 2 Seiten voll mit belgischen Bier. Oder 3, glaube ich sogar.
In der Bürgerspitalgasse ein kleines Pub, die haben auch einige belgische Biere. Aber wenn alle dasselbe bestellen am Tisch, dann ist das eine bald aus. Aber die haben sehr viele und natürlich halt nur weniger Stück wahrscheinlich
von der Tür. Dein Fazit von der Fostem?
Ja, cool wie immer. Nächstes Jahr hoffentlich wieder.
Coole Leute.
So viele Leute.
Meine Hoffnung ist, dass wir irgendwann mal so eine große Biertaucher-Podcast-Runde werden und dann fast dem Belgien.
Ja, Dezember gleich buchen.
Genau. Gregor, du hast deine Filme noch, ne?
Ja, ich kann mal zumindest einen reinstreuen, oder?
Streu mal einen rein, weil ich habe eh ein schöner Leben-Thema mit diesen Game Devs, also das passt eh.
Ja, das ist auch ein Film, aber den kann man ja dann auch reinstreuen. Ja. Ich habe vom
Amazon. Die Zeit, das Ding zu dir halten. Du hast das jetzt zu mir und redest.
Das sind 4 Mikrofone eingebaut.
Okay.
Die strahlen in alle 4 Richtungen.
Surround Sound.
Wow. Ja.
Aber das ist ein anderer Podcast. Also ich habe mir angeschaut vom Steven Soderbergh erstmal einen Film zwei Filme aus dem Jahr 2008, nämlich Che Revolution und Che Guerilla.
Das ist schon wieder 2008?
Ja, oder das ist schon...
Kurzem? Nein. Die Zeit vergeht ein bisschen geschwind.
So eine zweiteilige Biografie kann man eigentlich nicht sagen, aber es beleuchtet gewisse Aspekte von Che Guevara. Und der erste Film beschäftigt sich mit seinem Guerillakampf und der Revolution auf Kuba. Und der zweite Film beschäftigt sich mit dem letzten Abschnitt seines Lebens, nämlich seinem Guerillakrieg, den er in Mittelamerika oder Bolivien geführt hat.
wo er dann auch gestorben ist.
Richtig.
Und ist ja immer interessant, wenn Amerikaner über das Thema Kuba und so drehen. Es kann ja viel schief gehen, gerade auch so Biopics. Also ich mag es persönlich nicht, wenn dann zu viel dazu erfunden wird immer, weil das ist ja eigentlich ist ja Fiktion, es ist halt die Darstellung. Aber was man diesen zwei Filmen zugute halten kann, dass er es relativ nüchtern ist. Mhm. Und es konzentriert sich halt sehr auf die Guerillakriege. Also man sieht sehr viel den Kampf in Kuba und was diese Truppen halt erleben und durchmachen. Mhm. Im ersten Film, der ist noch ein bisschen durchwachsen, finde ich. Also ich habe mich mit Che Guevara beschäftigt, irgendwann mal in der Jugend, habe die Biografie gelesen, damit war das Thema erledigt. Und ich glaube, wenn man das Leben von Che Guevara jetzt nicht zumindest auf Wikipedia vorher durchgelesen hätte, tut man sich ein bisschen schwer, die Ereignisse, so wie man sie im Film sieht, einzuordnen. Weil es gibt jetzt keine Stimme aus dem Off, die irgendwie was erklärt, eine Zusammenhänge erklärt, sondern es wird halt dieser Kampf gezeigt und dazwischen geschnitten, ein Parts von nach dieser Revolution, wo der Che Guevara in New York war und dort irgendwie an Konferenzen teilgenommen hat. Ja. Und da sieht man immer zwischengeschnitten schwarz-weiß eben diese Interviewparts von Che Guevara. Nein, das ist alles nachgestellt, wird eh gespielt vom Benicio del Toro, genau, der Che Guevara, eh sehr passend, das ist eigentlich die Hollywood, das Hollywood-Gesicht, das den spielen kann. Und ansonsten den Krieg. Und beim ersten Film kommt man es halt so ein bisschen wenig schwerfällig rein, weil halt immer man sieht diesen Guerillakampf und man wird halt rausgerissen mit diesen Interviews und es hat alles ein bisschen so, dadurch, dass eben auch die Persönlichkeiten nicht jetzt so beleuchtet werden, kommt man schwer rein. Aber spätestens beim zweiten Film war ich dann eigentlich sehr begeistert, über wie sie dieses Thema abgehandelt haben. Weil es halt eine schöne Dramaturgie hat. Ich meine, Che Guevara hat zwischen diesen beiden Guerillakämpfen auch versucht, in Afrika Fuß zu fassen.
Ja, Kongo war
ja. Ja, genau, richtig. Und das ist ja vollkommen in die Hose gegangen. Das wird jetzt in diesen zwei Filmen überhaupt nicht angesprochen. Das heißt, es wird ausschließlich in Kuba gezeigt und dieser Bolivienkampf. Und während es in Kuba halt irgendwie vollkommen aufgegangen ist, war dann ja auch eine kleine Truppe und da ist irgendwie alles für ihre Pläne gut ausgegangen, war halt Bolivien ein komplettes Gegenteilprogramm. Sie wurden irgendwie von der bolivischen Bevölkerung öfters verraten. Sie haben ihnen misstraut, werden da jetzt in unserem Land Revolution machen und so. Und ist eine komplette Misere, Missgeschichte, also ein Fehlschlag. Und das Ganze auch jetzt nicht mit dramatischer Musik. Und wie gesagt, die Nüchternheit ist das Gute an diesen beiden Filmen. Und das muss man ihm zugute
halten. Du kannst es empfehlen, Erik.
Ich kann es empfehlen, ja. Also man sollte sich vielleicht vorher wirklich zumindest den Wikipedia-Artikel über Che Guevara genau durchlesen, damit man halt einen Plan hat, wie das Leben verlaufen ist. Und dann hat man eigentlich einen guten Einblick, beziehungsweise dieser Guerillakampf hat dann auch eine gute Atmosphäre, weil man sieht halt diese bedrückende Sache, dass sie halt irgendwie am Anfang mit Krankheiten zu kämpfen haben und was da halt alles passiert. Ein guter Film. Um den Soderbergh abzuschließen, einen anderen habe ich mir auch noch angeschaut und der ist ein bisschen mit Che verbunden, der nennt sich Contagion. Insofern, dass er auch ziemlich nüchtern ein Thema behandelt, nämlich das von einer weltweiten Krankheit, die ausbricht und was für Mechanismen da in Gang gesetzt werden. Da werden verschiedene Charaktere gezeigt und halt auch die weltweiten Auswirkungen.
Das ist jetzt aber nicht so ein Horror-Effekt-Panikfilm, sondern der versucht irgendwie die
Zombie-Apokalypse.
Also das könnte man meinen. Also auch so Roland Emmerich-mäßig, dass es so inszeniert ist. Es ist angenehmerweise nicht so inszeniert. Ja. Es basiert, glaube ich, auf der Originalfilm, es gibt schon einen Contagion-Originalfilm, der wird das als Horror-Drama irgendwie bezeichnet. Ich glaube, könnte sein, dass der ein bisschen reißerischer ist. Da sieht man sehr viel einen amerikanischen Spezialisten, der sich mit dieser Krankheit auseinandersetzt, das Schicksal einer Abgesandten von diesem Krankheitsspezialisten, der gespielt wird von der Kate Winslet, die halt überall kontrolliert und versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Ein bisschen überdreht gibt es noch den Jude Law, der ist ein bisschen, das ist halt so ein
Blogger und Internetszene, der immer so ein bisschen die Regierungsinformationen angreift, aber dabei dann halt auch versucht, sein eigenes Zaubermittel zu verkaufen, was von zweifelhafter Wirkung ist. Und ja, ich habe mir gedacht, während dem Schauen des Films, leicht langweilig, aber vielleicht auch angenehm, weil wenn es dann die Zombie-Kalypse ist, Film X, ist es auch niemandem gedient. Also wenigstens hat er diesen Film gemacht. Teilweise ist dieser Blogger und so, wie das gezeigt wird, natürlich vergibt sich halt auch ein bisschen was der Film. Also es werden dann Sachen dann halt auch überspitzt gezeigt. Kann man sich anschauen, muss man sich nicht anschauen.
Wenigstens hat er viel gemacht, finde ich sehr.
Ja, dann ist das abgehakt.
Immerhin.
Okay, dann würde ich sagen, ich lasse einfließen den Vortrag von Sony und Indie Games. Also war letzten Donnerstag im Rahmen davon.
Ja. Du hast von Sony aber nichts bezahlt bekommen, dafür hast du heute schon so oft Sony gesagt.
Nein.
Okay.
Auch jetzt ist Sony of my life.
Ich habe auch keine Sony Playstation zu Hause. Habe gleich irgendwann mal einen Mini-Disc-Rekorder geschenkt bekommen, aber nie benutzt.
Das war ein schönes Medium. Ja.
Nein, wie gesagt, worüber ich Werbung machen möchte, ist die Veranstaltungsreihe im Museumsquartier vom Yogi. Das ist der Chef vom Supertron-Shop, wo man alte Videospiele kriegt. Und der macht halt seine der versucht halt die Game-Szene oder die Game-Dev-Szene in Wien zu bedienen mit Vorträgen, kriegt auch von der Wirtschaftskammer, glaube ich, ein bisschen Subvention dafür. Mhm. Und wie gesagt, da war halt jetzt dieser, ja, Namen bitte in den Shownotes nachlesen und auf der supertron.com Webseite, dieser Zuständige von Sony Entertainment. Und also er hat zwei Anliegen gehabt. Das eine war, dass seiner Meinung nach die Sony Vista, kann das sein, oder PlayStation Vista, so ein kleines Handheld, was so ausschaut wie ein Game Boy Vita. Entschuldigung, Vita war für ihn das Nonplusultra. Und er hat aber auch Fotos gezeigt, es gibt auch eine größere PlayStation. Ich nehme an, es war PlayStation 4. Ich bin leider total.
Ich empfehle es
ja
aktuell.
Ja, das ist eine Kiste.
Ja.
Ja, und dann hat er die ganze Zeit erzählt, wie sehr er seine Arbeit liebt und nicht ganz so auffällig, aber auch ein bisschen wie toll er ist und wie toll die Sony ist natürlich und wie toll die Firma ist. Und es war nicht total kritiklos, also auch, dass sie Probleme haben und halt ein schwerfälliger Konzern sind, der aus der Musikindustrie kommt und dass das alles sehr umständlich ist, aber er arbeitet daran, dass das alles besser wird und so. Und dann wie toll die Games sind, die jetzt auf der Sony laufen und ja. Und wie soll ich sagen, ich war, glaube ich, der Einzige im ganzen Saal, der irgendwie mit Open-Source-Games was am Hut gehabt hat. Mhm. Und ich bin dann auch gar nicht wieder Vortrag vorbei, weil ich wollte erst fragen, dann bei der Publikumsfrage-Session, also wie kann man jetzt ein Open-Source-Game auf die Sony pushen, einfach weil es mich interessiert hat. Und dann haben wir gedacht, wahrscheinlich interessiert uns von den 70 Leuten, die da sind, kein einzigen. Und ich schaue das in Wikipedia nach. Und es war einfach nicht die Atmosphäre, um solche Fragen zu stellen. Und die meisten Leute, die da waren aus kleinen Wiener Entwicklungsstudios. Und zum Teil waren Leute, die schon auf Sony veröffentlicht haben. Also die wollten halt alle ihre Business-Kanäle oder ihre Business-Konzepte da.
Ja, Sony ist jetzt in letzter Zeit, also gerade mit der Vita, ins Gespräch geraten. Ich höre ja sehr viele Spiel-Podcasts.
Ja.
Und ja, sie haben ein Engagement in der Independent-Szene gezeigt jetzt. Und gerade halt für die Handhelds anscheinend dürfte es ein guter Release-Kanal sein. Ich weiß nicht, es ist einfach... Mittlerweile anscheinend zeigen sie da, und es gibt ja dann auch so Bewerbe, die Sony ausschreibt, wo man eben dann in so ein Programm aufgenommen wird, wo man dann auch ein Spiel, Spiele entwickeln kann, irgendwie für Sony und so. Und ja, interessant, oder? Mhm. Es ist nämlich auch insofern interessant, dass Independent-Szene jetzt auch so mit den Jahren ein schwammiger Begriff geworden ist. Ich bin jetzt kein Experte dafür, ich bin immer nur so interessierter Zaungast, ja. Aber es kommt mir so vor, dass ein Indie-Spiel, was als Indie-Spiel rüberkommt, aber manchmal auch nicht so wirklich Indie ist.
Nein, speziell wenn es Erfolg hat, per Definition.
Manchmal ist es einfach auch so eine Stilfrage oder so. Also wenn ein
oder Spiel. Marketing-Schlagwort.
Ne? Ja, also wenn ein Spiel zum Beispiel so Pixel-Art-Stil zeigt und ein einfaches Spielkonzept hat, also was ja knallig umsetzt.
Ein bisschen Retro.
Und dann wird das schon in die Ecke geschoben. Trotzdem gut, dass es jetzt wenigstens irgendwie auch irgendwie so ein Major-Player gemerkt haben, dass man dass man auf die auch achtet. Ich meine, da ist Steam ja auch nicht anders mit ihren Greenlight-Programmen und sie versuchen auch irgendwie die Independent-Szene
einzubringen. Generell kann man sagen, eine Demokratisierung der Game-Entwicklung.
Ja, und Gott sei Dank, ich meine, wenn es nur noch EA gäbe, ich meine, ist nicht, dass es Independent heißt, aber wenn es nur noch diese Triple-E-Genre gäbe, wäre ich sehr traurig, weil gerade bei diesen Humble Bundles oder so, nicht, dass das jetzt nur Indie-Spiele sind, aber da gibt es halt auch viel kleinere Spiele und ich weiß, wenn ich von der C64er spiele, ja, wenn ich kleine Spiele sehe, halt, die mir nicht so viel Zeit rauben irgendwie, dann bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich drüber. Apropos Humble Bundle, war jetzt ein Weekly Sale, ich glaube, das ist die Woche noch, von Double Fine. Double Fine ist ja von dem vom Tim Schäfer. Adventure. Genau. Und das sind ein paar, also für Leute, die Adventures mögen und so, die sollten vielleicht einmal auf die Humble Bundle Seite schauen.
Der Podcast wird unangenehm kommerziell, aber weiter zu Sony.
Naja, aber weiter zu Sony.
Ja, und was ich dann rausgenommen habe aus dem Ganzen, also es waren nur so zwei, drei Sachen, die ich mir wirklich gemerkt habe. Das eine war die Kernaussage, ja, wir sind kein richtiger Spielekonsolenkonzern, sondern wir sind in unserem Herzen Sony ein Musikkonzern. Und deshalb haben wir gewisse Prozedere, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Game launchen willst auf der Sony-Plattform, dann, also du musst ihm nur ganz kurz eine E-Mail schreiben und so, das ist alles ganz schnell gecheckt, aber nachher musst du eine E-Mail schreiben, dass du einverstanden bist, das auf Sony Kanal zu launchen und kurze Zeit später kommt per Post circa mehrere Kilo Verträge zum Unterschreiben,
um das zu machen.
Und legal und verschiedene für verschiedene Regionen, also die ganze Scheiße, die ist von Musik und Medienrechten hast, haben sie halt sozusagen durch ihre Juristen, und weil sie so ein Konzern sind, haben sie das auch auf die Game-Entwicklung übertragen.
Naja.
Und so ist halt ihre DNA, ihre Konzern-DNA. Und sie können da nicht ganz raus. Aber er hat groß gesagt, ja, sie versuchen das zu vereinfachen und sein nächster großer Schritt ist also, dass man nicht mehr unterschreiben muss und dann das Fax zurücksenden, sondern dass man das dann schon per Online-Formular klicken kann und so. In die Richtung arbeitet er. Und das andere war, sie verlangen eine Exklusivperiode. Das dürfte auch vom Musikbusiness kommen oder keine Ahnung, wo das herkommt, aber das war früher halt Standard. Und er hat gesagt, ja, und er hat diese Exklusivperiode von einem Jahr auf 3 Monate oder so gesenkt. Also in der du verpflichtest dich, das Game exklusiv nur für diese Plattform rauszugeben. Mhm. Und er hat gemeint, das ist voll super Indie-freundlich, weil die meisten Indies brauchen 3 Monate, bis sie die nächste Portierung geschafft haben. Und dadurch macht ihnen das nicht viel aus.
Ja, ich meine,
die Conclusion war, Sony ist extrem.
Ist halt wie bei großen wie bei kleinen Firmen Exklusivtitel. Mhm. Ich meine, die großen Konsolen, die sind jetzt halt alle mit ihren Exklusiv-Logins am Vorteil herausholen. Interessant ist, dass es eine Theorie gibt von Sony, warum ihre MP3-Player so gefehlt sind. Weil ich auch so es geht so ein bisschen in deine Richtung, weil sie Content-Anbieter und Abspielanbieter gleichzeitig waren.
Achso, das heißt, das war zu viel Kontrolle.
Ja, na klar.
Das
MP3. Genau, weil Minidisc war ja, glaube ich, waren sie nicht unerfolgreich oder so.
Ja, die MP3-Player mal mehr Speicherplatz
hatten. Richtig, aber die MP3-Player von Sony waren ja wirklich crippled. Damals die Modelle, die konnte man kaum verwenden.
Aber die AM hatten sie sicher gleich drauf.
Oder? Ja, klar. Aber deswegen.
Weil wie er das erzählt hat, dass da jetzt wirklich ein Lastwagen mit Verträgen kommt, die du unterschreiben musst und so, habe ich mal so richtig dieses Musikindustrie-Bild gehabt. Und er hat auch sehr viele Ausdrücke von der Musikindustrie verwendet. Einen habe ich mir leider nicht gemerkt, das war der Rap and noch was Beauftragte, also einer, der dafür zuständig ist, neue Bands zu entdecken. Und das ist jetzt praktisch seine Funktion auch. Also er soll neue Indie-Game-Entwickler entdecken und die dann fördern.
Ja, Musik
das ist einfach ein anderes Business. Ne?
Aber ich mal kurz sagen, ja, letzte Woche das EU-Parlament wenigstens die
Vereinheitlichung
dieser Ding, die wird 2016, glaube ich, soll sie umgesetzt werden und sie muss noch durch den EU-Rat kommen, wobei ich nicht weiß, ob das noch ein großes Hindernis wird.
Abschließend hat der Sony-Mann dann noch so einige Videos gezeigt von Games, die auf diesen Plattformen da jetzt laufen, und er war super begeistert und hat ihm erzählt, ja, und dann war er im Flugzeug und dann hat ihm der gesagt, er muss das spielen, und dann hat er es gespielt und dann hat er gleich dort angerufen und 10 Minuten später hat er den Vertrag gehabt. Also er wollte irgendwie so den versammelten Entwicklern zeigen, wie leibend das ist, einfach schnell bei Sony anrufen und schon hast du den Vertrag. Und die Games waren jetzt, ich möchte nicht sagen, dass sie schlecht waren, ja, also, aber aber wie soll ich sagen?
Aber sie waren schlecht.
Ja. Es war jetzt nichts, was mich sehr bewegt hätte. Mhm. Ja. es war halt bunt und hat geleuchtet und lustige Ideen, aber mich hätte es interessiert, ob ich da jetzt irgendein Open Source Channel auf ein Main, also auf eine Wohnzimmerkiste da distributieren kann. Und,
ich sehe schon, das waren einfach zwei verschiedene.
Ich war so ein bisschen auch auf der falschen Veranstaltung, das war nicht für mich. Ja. Aber es war interessant zu erfahren, wie das geht.
Ja.
Und ja. Wie gesagt, wer gern kommerzielle Games entwickelt, also sicher ein guter Tipp, sich mit Sony einmal anzufreunden. Die sind derzeit sehr darauf aus, kleine Entwickler zu fördern. Mhm. Mhm. Zum Teil auch finanziell und so.
Ja.
Das hat er auch sehr betont. Also wenn die Geld brauchen oder so, dann hat Sony dann halt auch als großer Konzern Programme, weil sie es wahrscheinlich gewohnt sind von der Musik.
Genau.
Und dann so sagen, ja, wie viel brauchst du und so, und wir geben dir das und passt.
Wie lange geht die Supertron-Reihe jetzt noch?
Das ist immer, also du brauchst nur das RIS-Journal zum Beispiel lesen, da ist der ganze Kalender drinnen. Ja.
Also es geht Woche für Woche oder was? Oder
ja, es ist jetzt wieder bis...
jetzt wieder?
Okay. Nein, es war eine kleine Pause, aber es ist jetzt sozusagen das Frühlingssemester. Das
richtet sich prinzipiell geht es einfach
in den Ferien ist nichts, aber es ist jetzt im ganzen Frühling sind fast jede Woche zwei oder eine Veranstaltung pro Woche. Und durchaus interessante Themen immer.
Ja.
Und man muss auch sagen, dass der Yogi auch Freiburg zur Verfügung stellt. Also es gibt so ein Spendenmodell, aber also es gibt immer Bierdosen dort, wenn man rechtzeitig ankommt.
Aber Eintritt ist
sowieso
frei.
Also. Nein, Eintritt ist sowieso frei und ich habe es nicht kapiert, ich zahle immer aus schlechtem Gewissen 1 oder 2 Euro für eine Dose Bier, aber ich glaube, ich würde es auch so kriegen, wie gesagt. Und er freut sich immer total narrisch, wenn man kommt. Also das ist allein schon vom Menschlichen her, weil die Game-Szene in Wien eh so überschaubar ist. Also das ist eine coole Sache und auch vom Netzwerken her ist nicht schlecht.
Stimmt,
immer Donnerstag
mal nachschauen. Ich habe ja noch Kickstarter, Indiegogo Geld noch liegen. Also nicht noch liegen, sondern die Broken Rules Leute haben ja dieses Secrets of
Reticon.
Ja, Reticon.
Ja. Ist jetzt gelauncht.
Und das ist jetzt gelauncht. Da könnte ich jetzt mal nachschauen, ob ich das auf Steam redeemen kann.
Ich habe es gekriegt, ja.
Ah, sehr gut. Hast du es auch schon gespielt, oder?
Ja. Aber ich bin sehr schnell am Tutorial gescheitert.
Das heißt, aber kann man es gehen? Ist es Two-Player auch? Also kann
das habe ich nicht rausgekriegt, ich habe es nur einen Player gespielt, aber wahrscheinlich. Da müssen wir mal die Typen fragen.
Mhm. Ausprobieren.
Das waren meine Beiträge.
Mhm.
Du hast noch Filme?
Schöner Film? Ich habe noch Comics? Einen Film habe ich,
hätte ich
noch.
Ja, dann.
Logan's Run?
Voll mitreden. Also ihr zwei Loser, Johnny und Florian, habt nicht Logan's Run gesehen.
Schön,
dass du so
wertvoll
bist. Ja, Johnny der Loser, okay.
Ich hab's nicht gesehen.
Und ich habe jetzt
das mag ich
auf Blade Runner mal.
Ich bin eine Billigstücke.
Man kann ja alles nachholen.
Blade Runner, ja. Also, wie konntest du volljährig werden, ohne Blade Runner zu sehen?
Ich habe Blade Runner auch
ich habe das Originalbuch davon.
Und ich habe Silent Green auch noch nicht gesehen. Das muss ich auch noch haben. Silent Green?
Sagt ihr
das was?
Silent Green. Gab es da nur einen oder gab es da eine Neuverfilmung? Der ist auch schon alt, der Originale.
Das weiß ich nicht, aber das ist auch ein Klassiker. Klingt
jetzt so eine Selbstgeißelung.
Ich habe ihn
das nicht gesehen.
Ja, beichten uns jetzt gegenseitig. Also zurück
zu Oma noch nicht im Original gelesen.
Mit einem Mini-USB-Kabel wirst du ausgepeitscht.
Siebenteil.
Übrigens ist es sehr gefährlich, USB-Kabel zu schnell auszustecken und auszuholen und dann
mit dem Kabel... Hast du dich selber
begeistert damit? Nein, aber ich habe einen Kratzer meinem Monitor gemacht, den ich nicht mehr
rausgehe.
Über das Display von meinem neuen Monitor.
Hätte sich selber gegeißelt.
Gorilla-Glas.
Das wäre nicht so
stimmt, aber das
Gorilla Glas ist
auch. Das stimmt,
jetzt habe ich das Thema vergessen. Logan's Run.
Logan's Run.
Bitte. Also muss man dazu sagen,
ist ein Science-Fiction-Film 1976 rausgekommen.
76?
Ja, ja, ja.
Der gab schon Farben.
Und ich finde, das merkt man. Das merkt man auch.
Super,
das merkt man auch. Also Hauptrolle spielt der Michael York, den kennt man vielleicht noch aus diversen Filmen. Und in einer, also ab der keine Hauptrolle, aber in einer Nebenrolle sieht man Peter Ustinov, was sehr gewinnend für den Film ist.
Der Alte in der Bibliothek, oder?
Ja. Ja. Worum geht es in dem Film? Es geht um den Logan Nummer 6, glaube ich.
Er ist glaub, also Nummer 6. Das Fiction-Setting.
Habe ich schon, genau.
Ich
gebe es nicht nur ein, weil ich deine Spoiler für Ewigkeiten kenne.
Ja, du spoilerst ja auch immer.
Ja, das stimmt. Ja, das
stimmt. La.
Also der Logan Nummer 6, der ist so beim Sicherheitspersonal angestellt, in einer lebt in so einer Science-Fiction-Gesellschaft, sehr futuristisch. Das mag ich dann in den 70er Jahren, dass diese Technikdarstellung erstens haben und zweitens immer sehr schön Utopien erzählt werden, wo es immer ein bisschen um Gesellschaftssysteme geht. Und in dieser Gesellschaft, in dieser Logan lebt, ist es so, dass man ein feines Leben hat, bis man 30 ist. Und dann allerdings, man hat so einen Chip an der Hand und der beginnt dann rot zu blinken. Und dann heißt es irgendwie Abschied nehmen von der Gesellschaft. Es gibt dann eine Großveranstaltung, das Karussell nennt sich das. Und das ist eigentlich nichts anderes als Karussell, als eine große Arena. Und in der Mitte sind diese 30-Jährigen und die stellen sich dahin und die fliegen dann auf ein Loch zu, werden irgendwie so mit Antigravitationswerkzeug noch hochgetragen und werden dort, das weiß die Gesellschaft nicht, oder man weiß es überhaupt nicht, gehen ihrer Erneuerung entgegen.
Also, Sie nennt das ja Auferstehung.
Renewal heißt, ich habe es auf Englisch gesehen, Renewal. Ja? Okay. Mhm. Also das heißt, das Konzept Tod gibt es eigentlich nicht. Die ganze Gesellschaft glaubt, man wird einfach erneuert und dann startet man wieder von vorne und juppie, ja.
Sie explodieren auch irgendwie seltsam da oben.
Ja, mit ganz tollen Special Effects. Also die Special Effects sind ein ganz eigenes Thema.
Immer so.
Ja.
Super. Die muss man aber anrechnen, die Effekte dafür sind ganz gut.
Die erste Hälfte des Filmes sind die Effekte nicht so toll. Also da sieht man sehr halt den Modellbau, obwohl die Modelle sehr aufwendig sind. Die zweite,
haben Sie dann Sponsoren gekriegt?
Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt daran, dass der erste war, musste halt so diese futuristische Gesellschaft mit sehr viel bewegten Dingern, also mit bewegten Seilbahnen und mit Wasser vor allem. Und wenn Wasser im Modell gezeigt wird, dann schaut das nie so gut aus. Da bekommt man so ein Uncanny Valley-Feeling, weil die Wellen einfach nicht richtig skalieren. Die zweite Hälfte, die hat dann einfach nur so statische Gebäude gezeigt, das hat eigentlich ganz hübsch ausgeschaut. Naja, es gibt in dieser Gesellschaft auch diese sogenannten Runner und die Runner sind die, die wollen sich da nicht diesem Karussell stellen, sondern die laufen weg, wenn es daran geht, irgendwie sich renewen zu lassen. Ja. Und er jagt diese Runner und eines Tages hat er erledigt da einen und bekommt den Auftrag, wird so irgendwie so die Beweisstücke abliefert von den letzten Runner, den er erledigt hat, dass es da anscheinend eine Bewegung gibt von Runnern, die es schaffen, an einen geheimen Ort zu flüchten, dem Sanctium oder so nennt sich das. Und ihm werden jetzt mal die Jahre abgezogen, er ist jetzt auch irgendwie 30 Jahre alt, obwohl er keine 30 Jahre alt ist. Und er soll einmal herausfinden, worum es da geht. Ja, Undercover ist ganz gut, weil wie er fragt dann, ob er die Jahre nachher zurückbekommt nach Erledigung des Auftrags. Wird mal keine Antwort zurück.
Also, ich muss auch sagen, es gibt ein cooles Voice Interface,
Siri eigentlich vorausgesehen. Genau, richtig. Also, genau. Also es gibt keinen menschlichen Führer in dem Sinne, sondern es ist immer Aktion, also Interaktion mit einem großen Computer. Ja. Und er startet dann halt diese Mission. Dazwischen wird noch ein bisschen gezeigt, das fand ich ganz nett, bevor er diesen Auftrag bekommt, gibt es so ein Konzept, dass er zu Hause irgendwie abhängt und Leute, die gelangweilt sind, die können sich in so eine Art Beamer, in einen Beamer reinstellen und dann kann man irgendwie auf den Beamer irgendwie so Activate drücken und dann spuckt das einen geeigneten Liebespartner aus. Ja? Das ist 70er Jahre, das wird dann natürlich solche Geschichten werden dann auch erzählt.
Und sie nehmen auch so Anti-Schwerkraft-Drogen, genau. Glaube ich, zur Partysteigerung.
Und es gibt auch einen rosanen Nebel, eine Nebelgranate, die man auf die Decke wirft und dann ist der ganze Raum rosa und dann ist das die Party lustiger. Also das,
LSD. Ja,
ganz eindeutig. Es ist charmant, ja, bei den 70er Jahren immer ein bisschen LSD geschwängert.
Auch ein Konzert, das muss man jetzt eigentlich erst im Rückblick sehen, ein super 30 Jahre seiner Zeit voraus, so eine Art Drohnenabschuss-Szene ist drinnen. Also man sieht so einen Polizist, der in einer Art Videospiel sitzt und dann steuert er so ein Fadenkreuz und dann drückt er auf einen Knopf. Und genau. Irgendwo wird dann mit so einer Art ferngelenkten Kanone so ein Flüchtling erschossen. Ne? Und die anderen Polizisten gratulieren ihm, yeah, super, den hast du ja fertig gemacht, ohne zu sehen. Und er gibt dann halt voll an, wie gut er da ist. Und wenn man jetzt denkt, was ein Drohnenpilot macht, ist eigentlich genau dasselbe. Es ist eigentlich unpackbar, wie vorausschauend
diese Einblicke sind. Ja. Also der Film generell hat mir gefallen.
76er.
Andererseits erkrankt, wenn man halt viel aus diesem Genre der 70er Jahre Science-Fiction-Filme gesehen hat, man muss das Genre lustig finden und man sollte es vielleicht nicht alleine anschauen. Weil am Anfang kommt ja natürlich nicht, das Thema ist ja auch ernst, ja. aber andererseits, es wird auch zwischendurch aufgelockert. Beispielsweise, sie treffen dann auf einen älteren Mann dann auch, wenn sie im Laufe ihrer Flucht, das ist der Peter Ustinov, und das, der wertet den Film wahnsinnig auf, weil er spielt so einen verrückten Katzenmann, mit dem er immer nur so ein Halbsätzen spricht. Traumhaft, ja. Aber was in den 70er Jahren Science-Fiction-Filmen dann halt manchmal zu eigen ist, und das hat dieser Film auch, das ist dann halt so eine Fluchtgeschichte, und es verliert sich dann halt immer so zwischen Abenteuer und Abenteuer und Abenteuer, und es und diese ganze Gesellschaftsgeschichte wird halt schlampig erzählt, das muss man dann halt sagen, da verliert er ein bisschen den Fokus. Alles in allem aber ein guter Film. Was man dazu noch sagen kann, es 1977, also ein Jahr später, ist eine Spin-Off-Serie rausgekommen, die 14 Folgen lang ausgestrahlt wurde und dann abgesetzt wurde. Vielleicht, also wenn man den Obi-Profi-Nerd-Bonus sich abholen möchte, dann schaut man diese Serie auch. Also,
und die hast du schon gesehen?
Nein, aber ich überlege, ob ich die nicht anschauen sollte. Nachdem ich ja zu Planet der Affen auch die Fernsehserie angeschaut habe, wird sich das bei Logan's Run auch anbieten. Ja, auf jeden Fall, also Peter Ustinov und der Michael York als Hauptrolle.
Schablone Schauspielerin ist auch drin, die man kennt von diversen Science-Fiction.
Das habe ich mir
ganz langen Haaren.
Ja, die habe ich mir überlegt, ob ich die kenne. Ist das die von Drei Engel von Charlie, die Heather Locklear?
Kann sein, also die kommt auf jeden Fall in einigen Filmen aus der Zeit vor.
Ja,
das war's. Das auch vielleicht, also nur Nerd-Weisheit, es kommt ein Gezeitenkraftwerk drin vor. Also die ganze Menschheit lebt aus einem Grund in so einer Kuppelstadt, wahrscheinlich, weil da jetzt rum.
Kuppelstadt ist nicht klar, ne? Das ist zu viel gespoilert.
Ja. Zu viel gespoilert. Ja. Gregor bestimmt für Spoiler.
Ja, die Grenzen.
Kann ich spoilern, dass es ein
Scheitern ist? Ich schon zu spät
und vergessen
sie. Ja, alles. Genau.
Nicht in einer Kuppelstadt. Ja, okay. Ja, aber cooler Film, ja. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren bin ich Schule gegangen und da bin ich in einem Kino vorbeigegangen, das es nicht mehr gibt, und da haben so alte Science-Fiction-Filme halt alle paar Jahre wieder hingetan mit dem Plakat, und eins davon war im Logan's Run, und da stand so, du kannst alles erleben außer deinem 30. Geburtstag. Ne? Ja, und hier ist so ein schönes 70er Jahre Plakat mit so. Ja, das war einfach cool. Ja.
Die Idee wurde nochmal aufgegriffen. Es gab mal mit Justin Timberlake in der Hauptrolle Just in Time, hat der Film geheißen. Auch ein Science-Fiction-Film, wo die Zeit abrennt, wo du so ein Zeitbudget hat. Der allerdings, ja.
Das war erst letztens jemand, also letzten Jahre im Kino, oder?
Genau.
Diese Uhrzeit auf der Hand hatten.
Ja, genau. Aber der, ja, der ist so typisch untermittelträchtig.
Ja. Und dem das Konzept auch anders hat, weil da war so die Zeit zur Zeitwährung quasi.
Genau. Du konntest, also du konntest deine Zeit, Lebenszeit
übertragen quasi auf ein anderes. Aha. Und damit, deswegen waren die Reichen, die haben quasi endlos gelebt, und die anderen quasi konnten sich irgendwie so durchretten, jeden Tag eine Minute noch.
So eine Variation des Themas.
Aber war auch nicht so außergewöhnlich.
Ja, gute Idee. Ja. Naja,
dann würde ich sagen. Was zum Ankündigen?
Ja, die, vielleicht ein Bitcoin-Update-Insert,
falls
es kommt.
Interviews habe ich keine gemacht.
Aber angenehm, morgen ist ja am 11. Februar, so ist es, wie nennen sie es, The Day We Fight Back oder so, für die Grundrechte im Netz oder Netzneutralität, solche Sachen. So ungefähr. Naja, alles mögliche. Ich vermische das nur jetzt schon mit, weil es gab jetzt auch dieses Web wie Promise EU, wo sie irgendwie die Bürger, also digitalen Bürgerrechte irgendwie von Politikern vor der EU-Wahl bestätigt haben wollen, dass sie sich an 10 Grundregeln halten werden. Ja, nur das. Ich fand es ein bisschen lustig an, grundsätzlich, sie wollen halt irgendwie Netzneutralität treten und alles mögliche, aber gleichzeitig. Sie haben nicht einmal HTTPS auf der Webseite. Also wenn du über HTTPS auf die Webseite gehst, dann kommt die Organisation, die dahinter steht, die Hauptseite von denen und nicht von der Dings. Ja.
Genau, und am Mittwoch ist, falls wer in Berlin ist, die Inside Bitcoin Konferenz in Berlin.
Fährst du hin, oder?
Nein, also ich bin jetzt, aus dem war es mir ein bisschen zu teuer, auch weil die verlangen noch einiges recht saftige Eintrittspreise dort.
Ein Bitcoin.
Ah, so viel. Auch wenn jetzt, glaube ich, noch ein Kurs kurz.
Da weiß man nie vorher, wie viel es kostet.
kann ergänzen, die Registration für die Europython 2014 in Berlin ist offen. Und auch wenn es auf der Homepage nicht ist.
Ah, 50 Early Birds hat es geheißen. Von
ja, heute haben sie ja, gestern gemeint. Ja, ich habe auch einen gekriegt.
Oh, ich habe vergessen drauf.
Und zwar, du kannst noch schauen, also und es steht nicht auf der Hauptseite, dass die, da stehen die Early Birds, also Early Bird heißt, du kannst um
einen Sondertarif, ja genau.
300 Euro statt 400 Euro, so ein Tarif, wenn du nicht mehr Student bist, sonst ist eh die Hälfte.
Achso, nein, das ist nicht 300, nicht die Business.
Ja, auf jeden Fall kriegst du es um ca. 100 Euro billiger. Okay. Und auf der Hauptseite ist dieser schon durchgestrichen, dass die Early Birds nicht gibt. Aber wenn du dann sagst, Ticket kaufen, gibt's, da steht dann, sind noch 26 Euro. Mhm. Also, zahlt sich immer aus.
Also bis das veröffentlicht wird, gibt es wahrscheinlich keine mehr.
Wahrscheinlich. Aber Lebenserfahrungstipp zum Weitergeben ist einfach draufklicken und kaufen.
Draufklicken und kaufen.
Ein wunderbarer Lebensrat. Dieser Podcast wird wirklich unangenehm kommerziell. Ja, genau.
Kaufen. Klicken Sie, kaufen Sie.
Deswegen, unseren Sponsor haben wir Sonderschlussverkauf. Es war schön. Bis nächste Woche.
Wir uns mieten. Und Thema jeder Wahl.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ja.
Genau.
Ciao. Ciao.
Und tschüss,
bis bald.
Mt. Gox beweist uns seine Inkompetenz.
Blockchain-Info aus App Store entfernt.
Bitcoin J 0.11 veröffentlicht.
Aurora Coin, Lokalwährung für Island.
Erfahrungen eines Online-Händlers.
Diese Folge 62 findet ihr unter bitcoinupdate.com.